möchte an der Stelle nicht versäumen, mich klar und deutlich dafür zu bedanken, dass ich hier eingeladen worden bin zu diesem Jugendtreffen. Ich freue mich, da vor euch zu stehen oder unter euch zu sein. Das kommt dann darauf an, wenn ihr über mich hinwegtrampelt. Schwester Irmgard hat mir im Briefverkehr zur Vorbereitung einen gefährlichen Satz geschrieben. Da stand unter anderem zu lesen: Sie haben da Zeit mit der Bibelarbeit, Sie können da ruhig ausholen. Sie kennt mich wahrscheinlich nicht gut genug, was das bei mir bedeuten kann. Nein, ich werde mich beschränken. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut sehen, obwohl ihr das eigentlich nicht verdient habt. Ihr wisst noch nicht, wie der Satz zu Ende geht. Das hier war ein Meisterwerk von Roy Lichtenstein. Mein Gesicht ist kein Meisterwerk. Kann ich auch nichts für. Aber jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich meine erste Glaubenskrise. Ich gucke in den Spiegel und stelle die älteste Frage der Menschheit: Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Und ich frage dann: Wer ist der Kerl, der hier meinen Pyjama trägt? Aber um etwas zu retten, ich werde diesen fremden Menschen wenigstens frisieren, auch wenn ich ihn nicht kenne. Take my life, teach me life, wie aus deinem Leben ein Meisterwerk wird. Klingt sehr hochtrabend, aber ich möchte von Anfang an dazu sagen, dass Gott sich mit weniger nicht zufrieden gibt. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Schrift, dass über die Christen sehr hohe Dinge gesagt werden. Das fängt ganz harmlos in der Apostelgeschichte an, wo man lesen kann: Und das Volk hielt viel von ihnen. Und dann liest man, sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und dieses Wort Wohlwollen, das heißt so viel, man war von diesen ersten Christen hingerissen. Das sagte die Welt über die Christen. Das haben nicht die Christen unter sich ausgemacht, dass sie ein dufter Laden sind, sondern die Welt sah diese Christen und stellte fest: Wow, das ist eine neue Rasse. Das ist eine neue Art. Das ist etwas, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Paulus schreibt es dann im Brief an die Epheser im Klartext zu ihnen. Er sagt: Ihr sollt etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wem das noch nicht genügt, der braucht nur bei Jesus in der Bergpredigt einmal nachlesen. Da steht geschrieben: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ist das nicht dick aufgetragen? Nein, es ist Normalität. Es ist der Standard, für den Gott sich entschieden hat. Von diesem Standard ist er nicht abzubringen, um allen ins Stammbuch geschrieben, die sich vielleicht als geborene Loser empfinden. Gott produziert nie Ausschuss. Gott macht keinen Pfusch, und aus jedem, wie er hier sitzt, kann ein Meisterwerk werden. Zunächst ist es ganz einfach, man braucht einen Meister. Kein Meisterwerk ohne Meister scheint mir ziemlich logisch. Ein guter Meister ist außerordentlich kompetent, hat Sinn für Qualität und Schönheit. Bei ihm kommen Geschmack und Geschick zusammen. Und da ist das Anliegen, etwas Brauchbares zu schaffen. Der Meister macht nichts Überflüssiges oder Sinnloses. Er produziert auch keinen Ausschuss. Gott muss dabei nicht einmal experimentieren. Er kennt das Material, mit dem er arbeiten möchte. Der Meister weiß, was er schaffen will. Er hat ein inneres Bild von etwas Vollkommenem. Augustinus hat das einmal sehr schön gesagt. Er hat gesagt: Du bist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Und der Meister hat dann die Fähigkeit, das umzusetzen. Wenn es um Meister geht, die sich mit Menschen beschäftigen, dann ist das eine Umdrehung noch weiter. Der Rabbi, das heißt eigentlich Mann des Überflusses. Rabbi, das war der Mann der überströmenden Fülle, nicht einfach Lehrer. Das kommt von Rab, von Menge im Aramäischen. einer, der eine Menge drauf hatte, sozusagen eine Menge zu sagen hatte und der mit seinem Latein nicht so schnell am Ende ist. Und diese Rabbis, die haben dann eine Eigenart gehabt. Sie haben sich Leute gesucht und eingeladen, in einer Lebensgemeinschaft mit ihnen zu leben. Der Meister wollte, dass der Schüler das Leben mit ihm teilt. Die waren bei allem dabei. Die haben beobachtet, wie geht der Kerl aufs Klo. Das war wichtig. Wie geht der mit seiner Frau um? Wie spricht er mit seinen Kindern? Die Meister wollten nicht nur eine Lehre vermitteln, sondern sie wollten Leben lehren durch Lebensmitteilung und haben dabei zugelassen, dass sich jemand auf sie ganz tief einließ und sie wollten sich, man höre und staune, in ihren Jüngern reproduzieren. Das ist etwas heute völlig unmodern. Heute kommt jeder als Self-Made-Man daher und als Originalgenie, das sich selber entwirft und designt. Nee, nicht damals. Der Meister wollte sich in den Jüngern vervielfältigen. Und der beste Jünger war der, in dem der Meister wiedererkannt wurde. Der Meister war das Original, der beste Jünger war eine gelungene Kopie. Sie sollten alles übernehmen. Später konnten sie dann originell werden. Und das machte Sinn. Denn zu einem Meister ging man, weil man etwas ganz Bestimmtes suchte. Man ging nämlich zu einem Meister, um herauszufinden, wie das mit dem Leben gelingt. Beim Meister konnte man lernen, wie man mit dieser ungelösten Gleichung, mit dieser Gleichung mit mehreren unbekannten Leben umgeht. Und das teilt er seinen Jüngern mit. Also das ist zunächst ein Meister. Das erste, was dann ein guter Meister vermittelte, war eine Vision. Das heißt, der Meister hatte ein Bild von den Leuten, wo er sagte, das soll aus euch werden. Das kann aus euch werden. Das würde ich mal so spitz sagen. Wer keine Vision für Menschen hat, dem sollte man auch keine anvertrauen. Wer keine Vision hat, der kann Menschen nicht führen, der kann sie bestenfalls beschäftigen. Irgendwie auf Trab halten, ohne dass er letztlich sagen kann, wohin das Ganze führen soll. Ich weiß nicht, wie viele Jugendleiter hier unter uns sind. Aber ich frage dich schon, hast du eine Vision für deine Leute? Hast du etwas, wo du sagen würdest, so sollen die werden? Hast du etwas, wo du sagen willst, dahin möchte ich diese Menschen prägen? Und sie nicht nur auf christlich unterhalten und christlichen Spaß mit denen haben und fromme Beschäftigung abfeiern. Wenn man dir Leute anvertraut, musst du wissen, was aus denen werden soll. Das wäre also das Erste. Man bekommt von einem Meister eine Vision, ein Bild, das Gott dir ins Herz pflanzt. Und jeder Vision, jedem dieser Bilder geht natürlich eine Frage voraus. Und die Frage, um die es hier geht, ist schlicht, wozu ist dieses eine einzige Leben gut? Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist, aber bei mir war das so, ich wurde im Jahr 1950 der Geschichte ausgeliefert. Und die Probleme fingen an, dass kein Mensch mich gefragt hatte, ob ich überhaupt da sein wollte. Irgendjemand von euch, der so eine E-Mail abschicken konnte, wo er dann auch noch Haarfarbe, Schuhgröße und Geschlecht und Intelligenzquotienten bestimmen konnte. Nein, ich war einfach da. Es war nicht mal ein besonders starker Auftritt. Ich habe meine Eltern nicht aussuchen können. Ich konnte meine Sprache nicht aussuchen. Wenn ich bei den Schwaben bin, sagen sie immer die Österreicher. Wenn man eine Sprache nicht aussuchen kann, dann kann man sich dazu womöglich auch die Gedanken nicht so ohne weiteres aussuchen. Dass ich Österreicher bin, das prägt mich tief. Wir fangen jetzt nicht an über das Thema, sonst dauert es wirklich 3-4 Stunden. Österreicher sind hochinteressant. Nee. Gut. Also irgendwann, da wird man so der Geschichte praktisch ausgeliefert. Und dann steht man da. Und das Leben läuft, die Uhr tickt. Und dann fragt man sich, was kann ich eigentlich machen aus diesem Leben? Was kann ich denn wählen in diesem Leben? Manche denken, na bei der Liebe, hier kann ich wählen. Jeder denkt, ich verliebe mich. Quatsch. Das widerfährt dir. Noch nie jemanden getroffen, der in der Früh aufgestanden ist um 7 Uhr und gesagt hat, hey, es ist jetzt 7 Uhr, ich muss aufstehen, dann badet er das Auge in heißem Kaffee, um einen klaren Blick zu kriegen. Und er sagt, ich gehe jetzt runter an die Bushaltestelle und da wird sie stehen und ich werde mich verlieben. Nein, du bist aufgestanden, hast das Auge im heißen Kaffee gebadet, bist nichts ahnend zur Bushalte runtergegangen und da stand sie. Und dann hast du dich verliebt und das war nicht aufzuhalten. Aber du hast es nicht ausgesucht. Liebe, das ist verfügt in deinem Leben. Was kann man wählen? Ah, das Hochzeitsdatum, falls jemand heiraten möchte. Nicht mal Schwiegereltern kann man sich aussuchen. Das ist eine alte, bekannte Problematik. Okay, mit den Betroffenen kann ich später sprechen. Also, und dann geht das Leben weiter. Man kann sich nicht einmal den Zeitgeist aussuchen. Also so wie unsere Zeit läuft, ne? Mit diesen ganzen Fremdwörtern, die es gibt, so Relativismus, ne? Die sind alle so schwierig, wie es auszusprechen. Individualismus, technologische Gesellschaften und so, ne? Wer sucht sich das aus? Das ist vorhanden und da drin tickt man und lebt man. Wenn du zum McDonald's gehst, kannst du dir vielleicht noch aussuchen, ob du Chicken McNugget nimmst oder so einen Fischburger oder irgend so. Das kannst du wählen, aber dann Schluss. Vieles in deinem Leben läuft ab. Und irgendwann bekommt ein gesunder Mensch eine Frage und diese Frage, die ein gesunder Mensch dann bekommt, heißt, wozu ist dieses eine einzige Leben eigentlich gut? Was wird das mit diesem Leben? Ich mache jetzt da so ein bisschen Karriere und wie es bei euch rauskommt, ihr werdet 7-mal in eurem Leben den Beruf und 16-mal den Job wechseln. Dann wird man heiraten und dann wird man Kinder haben oder auch nicht oder Haus und Auto und Arbeit und keine Arbeit. Und dann guckst du auf die Uhr deines Lebens und die Stunde ist um. Ist vorbei. Und du fragst dich, war es das? So sein Leben dahin tröpfeln lassen? War es das? Fernsehen und dann am Abend von den Kindern um 23.11 Uhr ins Bett gebracht werden, wenn man einschläft? Wenn du Arbeit hast, sagst du Job. Wenn du keine Arbeit hast, sagst du Arbeitslosigkeit. Und so geht das die ganze Zeit dahin. Teilhard Desjardins hat einmal im Alter von 3 oder 4 Jahren an einem rostigen Nagel eine seltsame Erfahrung gemacht. Er kann sich gut daran erinnern. Er hat an diesem rostigen Nagel das Verfallen erlebt. Mit 3, 4 Jahren kapiert, da verfällt etwas und man hält das gar nicht auf. Hindere du meinen Nagel am Rosten. Hindere dein Leben am Altern. Schaffst du gar nicht. Ihr Lieben, ihr müsst anfangen, über das Ende nachzudenken, über den Tod. Nee, ich will euch nicht die Stimmung versauen. Aber ihr müsst anfangen, über das nachzudenken, was aus 80 Jahren aus euch geworden sein soll. Über die Alten denkt der Tod nach. Aber die Jungen müssen über den Tod nachdenken. Denn irgendwann entzieht sich dieses Leben. Und man fragt sich, wozu war es gut? Was war dieses eine einzige Leben? War das eine Existenz wie ein Huhn auf dem Hühnerhof? Es gibt ja die Hühner, die tuckern so über den Hühnerhof. Da sieht das Huhn ein Korn und macht so Puck. Nee, dann sieht das Huhn rechts ein Korn und biegt rechts ab und macht einen Puck. Dann sieht es links wieder ein Korn und macht einen Puck und tuckert und pickt sich durchs Leben. Und die meisten enden womöglich wie die Hühner auch enden, kopflos in irgendeinem Kochtopf. Das war eine Chose. Dazu um diese Frage geklärt zu bekommen. Um diese Frage geklärt zu bekommen, was ist das mit meinem einen einzigen Leben? Dazu brauchte man einen Meister. Und der Meister, der musste einem etwas mitgeben können, wo er sagte, pass mal auf, dafür ist dieses Leben gut. Das habe ich probiert und das hat sich bewährt. Und wenn dir jemand das sagen kann, dann vermittelt er dir eine Vision. Und eine Vision, das ist nicht eine Schnapsidee, eine Vision ist auch nicht eine Ekstase, eine Vision, das ist auch nicht irgendeine Emotion, irgendeine Exaltiertheit. Ich meine, wir hatten mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, wer Visionen hat, der braucht einen Arzt. Also ich habe gesagt, wer keine Visionen hat, braucht nur einen Totengräber. Zum Glück ist der Mann abgetreten. Das Herz braucht eine Vision. Du bist nicht dazu da, um dein Leben zu verplempern und zu verleppern und zu vergeuden und zu verflüssigen und dass es irgendwie so wie ausgeschüttetes Wasser über den Boden verspritzt und versickert. Dazu bist du zu großartig. Du hast mehr verdient. Eine Vision, das wäre, dass bei dir etwas aufleuchtet. Dass dir auf einmal etwas einleuchtet, dass deine Einsicht in dein Leben hineinkommst. Etwas, wo du sagst, ach, so geht das mit dem Leben. Das war gemeint mit meinem Leben. Deshalb bin ich da. Darum gibt es mich. Dafür ist dieses eine einzige Leben gut. Eine Vision, das wäre etwas, das ist ein Licht, das nie wieder verlischt. Ein Wort, das nie wieder verklingt, eine Liebe, die nicht aufhört bei dir. Das wäre etwas, das dich sogar befähigt, deine Geschichte zu überwinden, deine Vergangenheit zu überwinden. Etwas, das dich nach vorne treibt in einer Weise, dass du nicht mehr aufzuhalten bist. Und das dich unendlich gesund und noch viel mehr schön machen würde. Ein Zwischenruf an der Stelle. Hast du eine Vision für dein Leben? Hast du im Dunkel dieses Lebens etwas gesehen, wo du sagst, jetzt habe ich einen Weg und ich weiß, wo es hingeht. Deswegen bin ich da. Hast du eine Vision und kritische Frage daneben, was hat denn das mit dem Evangelium zu tun? Frag dich das mal. Hast du einen Blick? Worauf schaust du? Wovon träumst du? Was lässt dich nicht schlafen? BMW? Entschuldigung, Mercedes hier in der Gegend, Verzeihung. Traumauto, Traumfrau? Das wären lauter Albträume. Wenn das die Dinge sind, von denen du träumst, dann wird das ein Albtraum. Hast du ein Bild? Oder sagen wir mal so, hattest du das einmal? Also wenn wir unter uns wären und nicht so viele, dann würde ich sagen, lass uns einen halben Tag irgendwo mal in die Stille hingehen und dann könnte einer nach dem anderen antanzen, bei den Schwestern oder bei mir, jeder, der Seelsorge braucht, und sich mal in Ruhe nach 2-3 Stunden Nachdenken aussprechen und dann würde er vielleicht sagen, ja, ich hatte einmal etwas. Ich habe etwas, da habe ich was Großes geträumt. Dass mein Leben was Besonderes wäre. Und dann würde ich die Frage stellen und jetzt sag mir, warum ist nichts daraus geworden? Was ist schiefgegangen? Ich klage niemanden an. Und dann sag mir bitte nicht, das ist nicht so tragisch, wenn meine Träume sterben, wenn ich keine Vision habe. Wisst ihr, wer keine Vision für sein Leben hat, der verfällt den Bildern. Entweder den Bildern, die andere sich von ihm machen, oder die, die sie ihm vor Augen stellen. Was glaubt ihr, warum eine ganze junge Generation die besten Jahre ihres Lebens vor der Glotze verdämmert? Die haben keine Vision. Darum brauchen sie die Kiste, damit sie ihnen Bilder in ihre Seele hineinträufelt, um irgendwie dieses Vakuum in ihrer Seele auszufüllen. Sich mit irgendwas zu beschäftigen, nur keinen Gedanken aufkommen lassen in der Richtung, wozu dieses eine einzige Leben gut ist. Bloß nicht drüber nachdenken. Wenn das Programm schon so fad ist, dann trinkt man ein paar Bierchen, dann sieht man es zwar doppelt, aber es macht es auch nicht besser. Ich will nicht moralisieren, sondern ich rede von der tiefsten Tragik, die ein menschliches Leben erfassen kann. Wenn ich euch etwas wünschen für diese Tage, dann dass ihr noch einmal von einem Bild erfasst werdet. Dass noch einmal bei euch was aufleuchtet in den Herzen, wo ihr sagt, das ist Größe. Nein, nicht Arroganz, nicht Eingebildetheit, nicht Überheblichkeit. Aber dass etwas bei euch aufleuchtet, wo ihr sagt, das ist es, dem möchte ich folgen. Ich sehe, was aus mir werden soll. Ich bin ja nicht gerufen, mein Leben zu vertun. Und hier kommt die Antwort schon in die Sache hinein. Jede Vision, die ich ernst nehmen würde und die alles andere übersteigt und dass ich euch mehr wünsche als alles andere, jede Vision ist in einer Christusbegegnung. Nein, kein Programm. Auch nicht eine Sache oder Missionsauftrag, das ist zu wenig. Ihr braucht mehr. Es gibt einen Text im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Da stand der Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, eine Vision hatte was mit Sehen zu tun. Johannes sagt, schaut einmal, siehe, das ist Gottes Lamm. Die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Das ist das Beste, was passieren kann. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, du Mann des Überflusses, ne? Du, der du es drauf hast, wo ist deine Herberge? Da haben sie nicht gemeint, was ist das Dach über deinem Kopf, sondern eigentlich, was birgt dich denn? Wo hast denn du dein tiefstes Zuhause? Und dann sagt Jesus was Interessantes zu ihnen, kommt und seht. Und dann sagt der Text, sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Sie sind Jesus begegnet und haben etwas gesehen, von dem sie sagen würden, da gehen wir nie wieder weg. Sie haben den gesehen, wo sie gemerkt haben, das ist jetzt Leben zum Anfassen. Das ist Leben pur. Verglichen mit dem sind wir nur da. Aber der lebt. Und sie sahen jemanden, der war attraktiv. Sie sahen ein Meisterwerk. Und das Wichtigste, was von Stunde an für sie von Belang war, werden wie der. Wenn man wird wie der, dann gelingt das Leben. Das ist ein gelungenes Leben. Und hier löst sich die Geschichte schon auf, dass es ganz einfach und klar ist, wenn ich sagen möchte, was muss man wissen, um ein Meisterwerk zu werden? Diese Vision von Jesus aufgreifen, ihn anschauen lernen und wissen, der zeigt mir ein Leben, das ist absolutes Leben. Der zeigt mir ein Leben, das ist unüberholbar, das ist unüberbietbar. Es gab nie ein besseres Leben. Es gab nie ein lohnenderes Leben. Es gab nie ein schöneres Leben. Ich könnte das mit euch durchspielen an zahllosen Skizzen, die man im Neuen Testament über ihn finden kann. Jesus war ein fürsorglicher Mensch, so fürsorglich, dass er eine Hochzeit rettet. Ein Paar am Lebenshöhepunkt. Kurz vor dem Scheitern. Der Wein geht aus. Jeder kennt die Geschichte. Wahrscheinlich ging der Wein aus, weil die Jünger mit bei der Hochzeit waren. Aber das ist eine andere Story. Und Jesus ist sich nicht so gut, ein Fest zu retten, indem er ihnen 600 Liter Wein produziert. Damit dieses Paar nicht in die Geschichte eingeht, als ein Paar, wo man sagt, oh, das war die Hochzeit, da gab es keinen Wein. Fürsorge. Jesus barmherzig. Die Geschichte vom Aussätzigen nicht auszulegen im Moment, aber Jesus war jemand, der konnte nichts sehen als Elend. Wenn er Elend sah, dann dreht sich bei ihm das Herz um. Das war etwas, das drang durch die Augen, schießt ins Hirn und fährt in die Eingeweide. So ist das Wort für Barmherzigkeit. Ich halte das nicht aus, wenn Zerstörung da ist. Das ist ein Mensch. Heute machen die meisten kaputt. Jesus ist jemand, bei dem dreht sich das Herz um, wenn er Zerstörung ansieht. Oh ja, und die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, für die er sich Zeit nimmt, obwohl er selber müde und durstig ist, nimmt sich Zeit und hört ihr zu und kennt die ganze Geschichte von A bis Z. Eine Frau, die immer nur aus allen möglichen Quellen getrunken hatte und durstig geblieben war. 5 Kerle hatte sie schon gehabt und den 6. den sie da hatte, das fing auch schon wieder an, schal zu werden. Ist nichts los mit den Kerlen, die Frau hat das gemerkt und die ist durstig geblieben und Jesus sagte, wenn du von dem Wasser nimmst, das ich dir geben werde, wirst du nie wieder Durst haben. Das ist ein Leben. Wenn man dir begegnet und zu dir hingeht, dann holt man sich bei dem, was du sagst, nicht eine Blutvergiftung, sondern man atmet auf. Du bist jemand, bei dem man sich erfrischen kann. Von dem man sich Trost holt, von dem man sich Fürsorge holt. Das sind Meisterwerke. Menschen, an denen Leben gesund wird. Und so haben sie Jesus kennengelernt, diese Jünger, und haben das gesehen und haben gesagt, hier kriegt uns keiner mehr weg. Wir haben gefunden, wo wir hingehören, wir bleiben. Und Jesus sagt, okay, dann fangen wir die Geschichte an. Und er geht mit ihnen den Weg. Und dann setzt er so ganz am Ende noch eins drauf, und das gehört für mich zu den schönsten Dingen überhaupt, wenn ich darüber rede, was es jetzt heißt, so von Jesus auch genommen zu werden, gestaltet zu werden. Da ist nicht nur ein großes Vorbild, wo man etwas Atemberaubendes sieht, wo man sagt, ja, das möchte ich haben, so möchte ich werden, das möchte ich sein. Nein, da kommt noch eine Zusage hinein, die die größte Erleichterung eines Lebens darstellt, und das ist ganz am Ende fast schon von seinem irdischen Auftreten in Johannesevangelium im 13. Kapitel bei dieser Fußwaschung, die jedem irgendwie bekannt ist. Und die Story brauche ich nicht erzählen, aber es war eine Sache gewesen, die sehr peinlich war. Nicht? Man kam von Bethanien her, es war Passa angesagt und man hat die Hauptreinigungen schon vollzogen. Dann geht man noch durchs Kidrontal hindurch, da kriegt man staubige Füße und geht zu einem Gästehaus im Südwesten von Jerusalem. So weit, so gut. Und dann kommen die dort an. Und alles lümmelt sich hin zum Essen. Jeder hat gewusst, wir haben was vergessen. Keiner wollte es sagen. Der Haussklave war schon zu schlafen gegangen. Und so liegt jeder mit ungewaschenen Füßen bei Tisch. Vielleicht schubsen sie sich so unter der Hand ein bisschen. Ne? Dann sagt Petrus, du musst das doch machen. Du bist schließlich der Sprecher. Nee, sagt Petrus, ich bin der Chef. Das sollen Untergebene machen. Johannes, mach du das. Und Johannes sagt nicht immer auf die Jüngsten. Man kann die Jugend nicht so belasten. Ne? Und vielleicht kriegt Jesus das Ganze so ein bisschen mit und steht dann auf und sagt, hey, nimm sich einen Schurz, halbnackt, kniete sich hin und fängt an, den Leuten die Füße zu waschen, so einem nach dem anderen. Die anderen gucken nur doof. Man muss es nämlich wissen, es war der Jesus, dem sie Tage oder Wochen vorher noch die höchsten Lobeshymnen gesungen hatten. Den hatten sie ja verherrlicht und angebetet als den Christus. Und jetzt liegt der Christus da vor ihnen auf dem Boden und wäscht ihnen den Dreck von den Füßen. Petrus ist der Erste, der einen lichten Moment hat. Und wie ein Regisseur schreit er, Schnitt, Stopp, Halt, Aus, Film zurück, das Ganze nochmal. Und denkt, er macht was Tolles und sagt, Meister, hinsetzen. Das ist jetzt Religion, bitteschön. Und in der Religion gehört sich's, dass wir dich bedienen. In der Religion ist das so, dass man vor dem Herrn des Universums selber auf die Knie geht, selber im Staub kriegt, selber gebrochenes Rückgrat hat, sich hinlegt und dir die Füße leckt. Das ist Religion. Und Jesus sagt zu Petrus, halt die Klappe. Setz dich hin. Wenn ich dir jetzt nicht tun kann, was ich dir gerade tue, haben wir zwei nichts miteinander zu tun. Ein bisschen salopp die Geschichte erzählt. Petrus setzt sich hin, Jesus wäscht ihm die Füße und macht mit dieser Geste eine Sache deutlich, die alles in dieser Welt auf den Kopf stellt. Da liegt der Schöpfer des Universums auf den Knien und beschäftigt sich mit meinem Dreck, beschäftigt sich mit meinem Elend und ist sich nicht zu gut, mich zu bedienen. Alle Muster sind umgedreht. Ich war lange genug in einer anderen Konfession beheimatet, sodass ich genau weiß, was es heißt, wenn man sozusagen als Christ was tun muss. Und hier entdecke ich diese tolle Sache im Evangelium. Nee, Gott tut was für mich. Aber dann hat er noch eine Sache vorangestellt, der Johannes, die muss man auch miterzählen. Hier steht nämlich drinnen, dass er die Seinen liebte bis zum Äußersten. Und bis zum Äußersten heißt bis zur letzten bittersten Konsequenz. Nicht nur bis zum Ende seines Lebens, sondern er ging in dieser Liebe bis ans Äußerste. Und das gehört zu den Dingen, die mich in meinem Leben dann letzten Endes umgehauen haben. Dass da jemand ist, der mich liebt bis ans Ende. Bis zur letzten Konsequenz. Der mich nie fallen lässt. Der für mich in den Staub kniet, der für mich an ein Kreuz geht, der meine Sünden abwäscht und der immer für mich da ist, der mich hält. Ich habe es vorhin gesagt, eine Liebe, die nicht mehr stirbt, eine Liebe, die nicht zu erschüttern ist. Das ist der Passo Continuo meines Lebens. Ich habe wenig davon kennengelernt. Nicht wegen meiner Mutter. Meine Mutter war eine herzensgute Frau. Mein Vater lief davon, kam aus dem Krieg, war Alkoholiker. Das war keine tolle Geschichte. Scheidungsweise, Heimkind, 10 Jahre im Heim gewesen, lauter so Geschichten. Meine Mutter war eine Frau, die sich für mich aufgeopfert hat, aber es war eine herbe Beziehung, gut, aber herb. Aber dass mir jemand gesagt hätte, Kurt, du bist geliebt, never ever, never ever. Und das Evangelium ist von der ersten Seite bis zur letzten in der Richtung getaktet, dass Gott sagt, weißt du was, ich hab dich lieb. Und meinen wirklich lehrreichen Moment zu dem Thema habe ich dann gehabt, als ich mal in Korsika unterwegs war. Da musste ich für Leute eine Erkundungsfahrt machen. Wir hatten so eine Zeltfreizeit ausgeschrieben. 80 Leute waren angemeldet. Ich sollte Campingplätze finden. Natürlich fanden wir keine. Wir fuhren da von Bastia nach Süden, gehen in jeden Campingplatz rein. Keiner passt. Es wird abends. Wir mussten am nächsten Tag zurück. Ich sitze wie ein Häufchen Elend hinten im Auto. Und dann kommt eine Stimme durch von Jesus. Und die sagt, Kurt, auch jetzt, wo du versagst und das nicht auf die Reihe kriegst, du sollst eines wissen, du bist unbedingt geliebt. Dann war Sendepause. Wir fanden natürlich keinen Campingplatz. Jesus ist ja nicht ein Problemlöser. Schlugen in einer Düne unsere Zelte auf und so. Nächsten Tag fuhren wir zurück und haben gesagt, schauen wir vielleicht noch an ein, zwei Stellen rein. Und auf einmal haben wir gesagt, das sind unsere Plätze. Warum haben wir das vorher nicht gesehen? Keine Ahnung. Wir buchen, stecken das Areal ab, alles klar. Ich sitze wieder hinten im Auto, selig lächelnd, wir haben die Plätze. Und dann kommt wieder diese seltsame Stimme von Christus durch und sagt, Gut, auch wenn du ganz oben bist und Erfolg hast, es kann nie mehr sein, als das, dass ich dich lieb habe. Das war der Hammer für mich. Im Versagen, im Erfolg. Ganz und elend. Ich bin geliebt. Und das nimmt mir keiner weg. Da hält mich etwas. Das trägt und lässt mich nicht fallen. Und wenn andere sich wie abwenden von mir und wie eine heiße Kartoffel mich fallen lassen, das hält. Das gilt. Das ist die Vision, die ich dir für dein Leben wünsche. Das ist das Bild, das ich dir wünsche, dass da eine Liebe ist, die dich absolut umfängt, die das Äußerste für dich tut, und dich auf keinen Fall sausen lassen lässt. Du bist geliebt, unerschütterlich, unaufhörlich, unaufgebbar. Du brauchst Gottes Lieben nicht beizubringen. Du kannst es ihm auch nicht abgewöhnen. Du brauchst ihm nicht den Arm auf dem Rücken drehen. Du musst nicht lieb Kind spielen und brav sein. Weißt du was? Nicht mal deine Sünde kann Gott erschüttern. Manche sagen, oh, mit meiner Sünde, da ist jetzt Gott furchtbar erschrocken über mich. Blödsinn. Die ganze Zeit gewusst, dass du das auch noch drauf hast. Er ist nicht erschüttert über dich, du bist erschrocken. Du hast gedacht, ich bin dazu doch nicht fähig. Gott sagt, ich wusste es, du fährst die Karre in den Graben. Aber ich liebe dich. Denn würde ich warten, bis du liebenswert bist, ich könnte nie anfangen, dich zu lieben. So schaut der Laden aus. Nee, du bist geliebt und angenommen. Und wenn du so ein flatterndes, unsicheres Herz hast und wenn du sagst, ich gucke mich in den Spiegel in der Früh und habe eine Glaubenskrise, du bist geliebt. Angekommen, bist angenommen. Und der, der dich liebt, der sagt jetzt, aus dir mache ich ein Meisterwerk. Aus dir mache ich etwas Besonderes. Du sollst etwas sein zum Lob meiner Herrlichkeit. Hast du das mitgeschnitten? Du gehst durch die Welt und Menschen sehen dich und kommen auf den Gedanken Gott. Dass du ein Fenster zum Himmel wirst. Wenn man in dein Leben schaut, dann sieht man hindurch in den Himmel hinein. Das ist gemeint mit einem Meisterwerk. Etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dazu, damit das Wirklichkeit wird, da legt Gott bei dir Hand an. Da legt er Hand an. Und ich habe gesagt vorhin, ich stehe so ein bisschen auf Kunst. Von Michelangelo erzählt man eine interessante Geschichte, dass er mal in einen Steinbruch hinausgegangen ist, weil er wusste, dort liegt ein Marmorblock. Den hatte die Stadt Florenz ausgeschrieben für eine Kolossalstatue und aber mehrere haben es schon probiert, keiner ist weit gekommen und so hat man das Ding dann wieder liegen lassen. Michelangelo geht an einem Morgen hinaus in den Steinbruch von Settignano und da liegt dieser Block. Und pass mal auf, der war 4,20 Meter lang. Ein riesen Ding. Dieser Block, der hatte einen Knick drinnen. Also du konntest gar nicht jede Figur draus machen. Und dann hatte dieser Block so gefährliche Einsprengungen aus Eisen, ein Horror für jeden Bildhauer. So eine Einsprengung hieß, wenn du zu fest draufschlägst oder falsch in Winkel nimmst und hast an der Stelle, wo du die Nase haben wolltest, eine Delle. Und dann hatten an dem Block schon andere herumgehauen, herumgepfuscht und haben ihn wieder liegen lassen, weil sie gesagt haben, unbrauchbar, kann man nicht bearbeiten. Michelangelo geht an diesem Morgen hinaus in den Steinbruch von Settignano und da liegt dieser schwierige Block, krumm, viel zu groß, mit Einsprengungen versehen, schon herumgepfuscht von anderen. Und er sieht diesen Block da liegen und hat im Sonnenlicht eine Vision. Da wird dieser Block durchscheinend und mit dem Auge des Künstlers sieht er die Figur, die er da machen möchte. Und dann lässt er den Block in seine Werkstatt runterbringen, arbeitet 6 Monate, schläft kaum, isst wenig, trinkt ab und zu, unermüdlich. Und am Ende steht der David da. Und wer das schon einmal gesehen hat, diese Skulptur, Experten sagen, das ist die beste Statue, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Dieser David von Michelangelo, ein Meister, der aus schwierigem Material etwas Großartiges macht. Natürlich muss er dem Material Schmerzen zufügen, aber er schlägt nicht, um zu zerstören. Der Meister zerstört das Material nicht, er schlägt nur weg, was überflüssig ist. Der Meister wird deinem Leben vielleicht wehtun, aber wird dir niemals schaden. Und sei hier vorsichtig, es kann sein, dass die Krise, durch die du vielleicht gehst, die Not in deinem Leben, die du erlebst, die Hand des Meisters ist, der dir klar machen möchte, du, so geht das nicht. Ich möchte das anders bei dir regeln. Ich habe euch gesagt, der Meister hat eine Vision. Der Meister hat ein Bild von dir. Gott hat einen Gedanken über dein Leben, hat einen wunderbaren Gedanken und möchte, dass aus dir etwas wird, wo man durch dein Leben hindurch den Himmel sehen kann. Das möchte er. Wenn du jetzt allerdings hergehst und Gott da und den Arm auf den Rücken drehst, dass er dir tun muss, was du möchtest, wenn du ihm da und den Arm auf den Rücken drehst, dass er deine Vorstellungen erfüllen muss, dann geht das schief. Darf ich euch hier ein ganz freundliches, aber sehr ernstes Wort sagen? Wenn du Jesus benutzen willst, wirst du mit deinem Leben unbrauchbar. Verlass dich drauf. Jesus ist nicht dazu da, dass er uns die Dinge erfüllt, die wir gerne von ihm hätten, sondern wir sind dazu da, dass wir uns auf das einlassen, was er aus uns machen möchte. Das ist übrigens spannend. Die Selbstverwirklichung, das ist doch sowas Ödes und Krankes und Kaltes. 6 Milliarden Egoisten auf der Welt wollen sich selbst verwirklichen. Prost, Malze, Gefahr im Himmel. 6 Milliarden Spinner wollen sich selbst verwirklichen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein, dein Leben ist gedacht als Christusverwirklichung. Und es kann sein, dass du die Hand des Meisters spürst. Die Hand des Meisters spürst in einer Krise, in einer Not. Und dass dir klar wird, hey, eigentlich will Gott etwas anderes. Er will, dass ich es fasse, ich bin geliebt. Und er will, dass ich es fasse, ich soll jetzt etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und er hat mir das Meisterwerk Jesus vor Augen gestellt, damit ich in der Beziehung zu Jesus werde wie er. Das war der Gedanke. Und Gott sagt, dafür nehme ich auch in Kauf, dass dein Leben manchmal in Schwierigkeiten gerät. Wenn ich dich nur dazu bringe, dass du wirst, was ich bei dir sehe, dann ist 100-mal besser als das, was du aus dir machen würdest. Du sollst Christus verwirklichen und das ist das Schönste und das ist das Beste, was es gibt. Mancher sagt vielleicht, und da komme ich schon zum Schluss, aber mancher sagt vielleicht, in meinem Leben, da läuft nicht viel. Ich bin Loser. Ein Loser. Gott interessiert sich nicht für deine Vergangenheit. Doch, natürlich, schon. Aber nicht so, dass er sagt, das legt deine Zukunft fest. Weißt du, dass du niemals bei Gott nur das Ergebnis deiner Geschichte bist? Du bist immer auch das Produkt von morgen. Du bist nicht das, was du hinter dir hast, sondern was Gott aus dir nach vorne hin machen kann. Und selbst wenn in deinem Leben ein paar Dinge kaputt sein sollten, Gott sagt, ich kann dich damit versöhnen und ich kann dich darüber hinwegtragen. Kennst du das, dass es im Leben Seiten gibt, die springen? Ich habe ein paar gesprungene Seiten in meinem Leben. Vaterbild? Nie kennengelernt. Nicht echt. Status? Vergiss es. Wir kommen aus einem ganz finsteren Winkel von Linz. Wir waren nichts Großartiges. Wir haben auf 11 Quadratmetern gelebt. So groß sind heute die Badezimmer. Und mit 8 Jahren habe ich geklaut wie ein Rabe. Und alles, was nicht angepickt war und nied- und nagelfest war, habe ich mitgehen lassen. Ich wäre ein prima Fall für einen Sozialarbeiter gewesen, für eine Sozialfallstudie. Der hätte es bei mir prima verhandeln können. Oh ja, ich habe alles drauf gehabt, was man damals wollte. Und ich hatte sogar noch Erklärung. Ich darf klauen, denn wir sind arm. Haha. Und Gott hat gesagt, das ist alles recht interessant. Interessiert mich nicht. Du bist nicht, was du hinter dir hast, sondern du bist, was ich aus dir machen kann. Du bist nicht der Sklave deiner Geschichte. Du bist ein Kind der Zukunft. Das, was ich aus dir mache, das wird aus dir werden, wenn du es zulässt. Und gesprungene Seiten interessieren mich nicht. Ich spiele auch auf einer Fiedel, wo nichts mehr dran ist. Paganini hat das einmal sehr schön vorexerziert, hat sein großes Debütkonzert gegeben und eine ziemlich schwierige Nummer da aufgelegt, so das Schwierigste aus der Geigenliteratur der damaligen Zeit, waren mal Virtuose und hat sein erstes öffentliches Konzert gegeben und Fiedel, dann ein Bing, ist eine Seite weg. Nicht, wenn das bei uns hier passiert, der Band bricht ab und der geht da hinten und holt da so einen Darm heraus und spannt den wieder auf. Paganini spielt ungerührt weiter. Bang! Zweite Seite geht ab. So birgt die Geschichte. Und dann springt noch eine dritte Seite. Ich weiß nicht, was der für einen Braten da gehabt hat, auf dem er spielen musste. Aber Paganini spielt das Konzert auf einer Seite zu Ende und lässt keine Note aus. Es gab natürlich Standing Ovations und so weiter. Und dann fragt man ihn, er sagt, wenn ein Meister spielt, der wusste, was er konnte. Du, bei Gott ist es auch. Wenn bei dir drei Seiten gerissen sind, nun, meinst du nicht, dass der Herr des Universums auch deiner Lebensfiedel noch traumhafte Töne entlocken kann? Auch wenn nur noch eine Seite gespannt ist, du, der schafft das. Der Meister schafft Meisterwerke, spielt eine wunderbare Melodie und da rundet sich das alles zusammen und bindet sich zusammen. Er gibt dir ein Vorbild in Christus. Er pflanzt das in dein Leben hinein. Du bist geliebt. Halte dich an ihn und du wirst wie er. Und selbst wenn deine Geschichte schwierig ist, Gott spielt eine Traummelodie auf deinem Leben, wenn du es nur zulässt. Und das macht die Geschichte so unglaublich einfach. Leben als Christ ist nicht schwierig. Leben als Christ ist ganz einfach. So vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Doch, steht in meinem Bergpredigt. So vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Was ist denn der Vater? Der das Leben gibt, das macht ihn vollkommen. Was bist du als Kind? Der das Leben empfängt, das ist deine Vollkommenheit. Deine Vollkommenheit ist nicht, dass du Gott spielen musst in deinem Leben. Deine Vollkommenheit ist, dass du zulässt, dass Gott Gott ist in deinem Leben. Das ist deine Vollkommenheit. Deine Vollkommenheit liegt in deiner Bedürftigkeit. Das ist eine tolle Sache. Darum fängt die Bergpredigt auch so schön an, dass Jesus sagt, selig die geistlich Armen. Da ist nicht die Rede von den Beklopften. Selig die Leute, die nichts vorzuweisen haben. Selig die Leute, die mit leeren Händen daherkommen. Die sind nämlich gut dran. Jeder, der mit nichts kommt und sagt, Herr, ich habe nur leere Hände, sagt Jesus, perfekt. Endlich einer, der mit nichts kommt, dem kann ich alles geben. Du lebst aus dem Empfangen. Und Gott liebt es, ausgeplündert zu werden. Gott liebt es, beraubt zu werden. Keine Angst, du machst ihn nicht arm. Er wartet nur auf jemanden, der unverschämt genug ist. Und Gott sagt, dann gib mir alles, was du zu geben hast und baue es in mein Leben hinein, damit mein Leben ein Meisterwerk wird. Gott, gib mir alles. Und Gott sagt, danke, endlich einer, der es begriffen hat. Endlich einer, der unverschämt genug ist, mir alles abzunehmen, was ich die ganze Zeit anbiete. Endlich einer, der nicht so fromm tut und meint, er müsste mir was bringen. Behalt dein Plunder. Aber Gott sagt, ich gebe und ich mache dich reich. Und jetzt kannst du vollkommen sein, denn deine Vollkommenheit liegt im Empfangen. Und alles, was du von Gott empfängst, ist so gut und schön wie Gott. Alles klar? Lassen wir es hier mal.